Jedes Problem wird durch irgendein Pulverchen geheilt. Geht es? Dann wären wir ja alle bumbald gesund. Also alles, was zu extrem ist, da würde ich immer aufpassen und hellhörig werden.
Das muss ja nicht immer das Sixpack sein, aber das macht natürlich auch Freude, glaube ich, wenn man es hat. Kann mich nicht mehr erinnern, aber hast du eins?
Wenn ich es jetzt zu extrem betrachte und nur noch von meiner Uhr ablies, ich habe geschlafen, meine Uhr sagt, ich bin jetzt müde, ich muss jetzt liegen gehen, aber vielleicht, wie ist mein subjektives Gefühl? Wirklich.
Ist es ein blödes Gerücht oder stimmt es, dass Menschen, die viel laufen gehen, auch tatsächlich irgendwo mental, metaphysisch vor etwas davonlaufen oder etwas hinterherlaufen?
Ich finde, Laufen ist einfach so ein super Sportart, weil sie so niederschwellig ist.
Hallo, Knoll vermittelt, der Podcast bei Spart. Das ist die 11. Folge, das heißt, es gibt schon 10 Folgen mit interessanten Leuten, interessanten Gesprächen. Wer die noch nicht gehört hat, gerne die auch sich anhören. Liken, sharen, teilen, kommentieren, Gästevorschläge. Wir sind übrigens jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause. Im September geht es dann weiter. Also wer soll dann im September hier zu Gast sein? Bitte gerne kommentieren. Aber jetzt freue ich mich aber sehr auf ein Gespräch heute mit jemandem, wo ich jetzt hoffe, dass für mich, und vielleicht geht es dann euch genauso, wo man sagt, wenn der Neujahresvorsatz im Jänner bereits vorbei war, jetzt hätten wir das zweite Halbjahr. Vielleicht nehmen wir uns ja vor, das zweite Halbjahr mehr Sport zu machen, weil die kennt sich da auf ganz vielen Gebieten aus. 1,5 Millionen Menschen in Österreich gehen regelmäßig laufen, sagen sie. Damit ist Laufen unter den Top 5 Sportarten bei uns im Land. Aber wie läuft man richtig? Oder was wären andere Sportarten, wenn man gesund bleiben will? Wie ernährt man sich dabei richtig? Wie wichtig ist Bewegung auch für unsere geistige Gesundheit? Das möchte ich sehr gerne jetzt besprechen mit einer Ärztin, Sportwissenschaftlerin und Sport-Content-Creatorin. Und sie ist halb Schwedin, halb Osttirolerin. Ganz interessante Mischung. Herzlich willkommen, Clara Fuchs.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich schon.
Wie läuft's?
Gut. Sehr gut.
Du kommst gerade aus dem Nachtdienst.
Ja, genau. Und ich habe ein bisschen schlafen können, deswegen geht es mir eigentlich ganz gut.
Ja.
Unerwartet gut.
Das wäre jetzt zum Beispiel genau so eine Situation, Nachtdienst oder irgendwie nach einem langen Arbeitstag. Wie motiviert man sich dann noch irgendwie Sport zu machen, laufen zu gehen? Warst du heute schon laufen oder wann warst du das letzte Mal laufen?
Ich war vor 3 Tagen das letzte Mal laufen. Also jetzt wäre es sich nie und nimmer ausgegangen, weil ich um 8 oder 7:15 aus dem Krankenhaus gehe und einfach ins Auto gleich nach Wien gefahren bin. Also nein, so hardcore bin ich dann auch nicht, dass ich da noch 10 Minuten ein Workout einbaue. Also heute war ich noch nicht laufen.
Läufst du lieber davon oder lieber hinterher?
Davon, tatsächlich. Also wenn ich in meiner Jugendzeit Wettkämpfe gemacht habe, da hat mich das viel mehr demotiviert, wenn ich schon hinten bin. Aber wenn ich die Gejagte bin, dann denke ich mir, okay, jetzt geht es mal ein bisschen so. Das hat mich mehr motiviert. Es ist zwar nicht so oft vorkommen, aber wenn es vorkommen ist, hat es mich sehr motiviert.
Ist es ein blödes Gerücht oder stimmt es, dass Menschen, die viel laufen gehen, auch tatsächlich irgendwo mental vor etwas oder metaphysisch vor etwas davonlaufen oder etwas hinterherlaufen?
Kann sein. Also Laufen kann ja eine sehr gesunde Bewältigungsstrategie sein. Also wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man viele Emotionen hat, kann ihr Sport wirklich helfen, mit den Emotionen umzugehen. Also es kann wirklich eine gesunde Bewältigungsstrategie sein. Aber natürlich, als Ärztin muss ich natürlich auch immer aufpassen, was ich sage, es kann natürlich auch in eine ungesunde Art und Weise gehen. Also natürlich auch Sport, Orthorexie, also zum Beispiel, wenn ich dann zu viel Sport mache und das besessen mache. Also natürlich gibt es da auch Grenzen.
Laufst du lieber ganz in der Früh oder spät am Abend?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, in der Früh. Aber manchmal fängt der Dienst schon um 7 in der Früh an und so hardcore bin ich nicht, dass ich dann ganz früh aufstehe. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, gehe ich viel lieber in der Früh laufen. Dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie mehr Energie und mehr Schwung, den ich in den Tag mitnehme. Aber berufsbedingt eher abends.
Spielt es eine Rolle, wann man laufen geht?
Jein. Also ich finde, die wichtigste Regel ist, laufen zu gehen oder Sport zu machen, wenn es wirklich in den eigenen Alltag passt. Theoretisch, wenn man abends Sport macht, manchmal, nicht immer, aber manchmal ist man ja fast ein bisschen so gehypt nach dem Laufen. Dann merkt man das Adrenalin und ist richtig motiviert. Da ist es schwieriger mit dem Einschlafen. Das heißt, abends ist vielleicht gar nicht immer so gut. Und natürlich, ich glaube, es gibt irgendeine Studie, die sagt, vielleicht ist ein bisschen besser am Vormittag. Aber ich finde, das Wichtigste ist, es einfach überhaupt zu machen, wie es in den Alltag passt.
Was ist deine Lieblingslaufstrecke?
Im Wald am Fluss entlang daheim in Lienz.
Weil? Das ist schön.
da ist schön und ich finde es angenehm, ich finde es schön, am Wasser zu sein und im Wald zu sein, wo es auch ein bisschen kühler ist. Also gerade im Sommer ist es einfach super angenehm. Also ich laufe jetzt, weil ich in Graz wohne, halt schon viel in der Stadt und am Asphalt. Aber wenn ich es mal aussuchen kann, laufe ich gern am Waldweg, neben am Fluss oder so. Das finde ich voll schön.
Was läuft in deinem Kühlschrank gerade ab?
Er schaut sehr traurig aus.
Bist im Nachtdienst die ganze Zeit?
Ja, zu viel im Krankenhaus. Nein, für mich geht es tatsächlich nach unserem Gespräch oder ab morgen in den Urlaub. Das heißt, der ist ein bisschen leer und er ist zugegebenermaßen auch ein bisschen dreckig. Das ist ein Problem für nach dem Urlaub. Jetzt wird er mal ausgeräumt und dann ja, geht's weiter.
Wir sind ein Podcast in der Kategorie auch Ernährung und Genuss und Lebensfreude und so. Was ist deine dreigängige Henkersmahlzeit? Was liebst du? Was würdest du immer gerne essen?
Als letztes. Alles mit Spaghetti und Nudeln. Mhm. Tacos liebe ich. Und was gibt's noch? Palatschinken oder so.
Mhm. Sehr gut. Ich war wie immer beim Spar-Einkaufen. Ich habe dir ein paar Sachen eingekauft, die ich dann ab und zu hierher am Tisch stelle, damit wir über Dinge reden können. Zum Beispiel?
Das ist einmal so der Klassiker, glaube ich, oder? Bananl, wenn man laufen geht.
Sehr
ist
gut,
das,
ja.
Was sagst du jetzt aus sportmedizinischer Sicht, aus ärztlicher Sicht zur Banane? Oder osttirolisch, Banane,
krr. Nein, nur in Nordtirol macht man krr.
Das sind jetzt mehr die Runden schon, gell?
Wir machen so einen kleinen Kärntner-Slang schon.
Ein Banandl?
Nein, einfach eine Banane.
Eine Banane, little.
eine Banane. nein, die Banane ist super. Also generell Obst ist natürlich super. Aber Banane hat einerseits viel Kalium, was generell gut ist. Und eine Banane liefert viele Kohlenhydrate, die wir gut brauchen können vorm Laufen gehen. Also Banane ist super, einerseits als Snack zum Frühstück oder zum Frühstück dazu, nicht nur Banane frühstücken. Aber auch als Snack eben vorm Laufen gehen.
Wie viele Bananen darf man essen am Tag?
Keine Ahnung. Ich würde es aber nicht übertreiben. Also es gibt auch irgendeine Bananenfrau auf Instagram. Ich glaube, die isst nur Bananen den ganzen Tag. Also das wäre dann natürlich sehr einseitige Ernährung. Also nur weil es Obst ist, heißt es nicht, dass ich jetzt nur noch Obst essen soll oder nur ein Obststück.
Da kommen wir dann auch noch dazu, die diversen Dinge, die einem da so im Internet und Instanet irgendwie empfohlen werden. Ich stelle gleich dazu, zur Banane, weil sie irgendwie gut dazu passen, glaube ich, die Datteln. Auch viel Zucker.
Ja.
Per se jetzt nicht gesund oder schon was? Wann würdest du, die Dattel ist wahrscheinlich, wenn man jetzt beim Laufen was mitnehmen möchte, ein Snack, ist die Dattel praktisch, weil sie ist sehr klein und leicht.
Genau, also eine Dattel finde ich auch, liefert schnelle Kohlenhydrate. Natürlich ist Fruchtzucker drinnen, aber Fruchtzucker ist jetzt nicht böse, nur weil das Wort Zucker drinnen steckt, vor allem wenn es in einem Obst verpackt ist, weil wir haben da auch viele Nährstoffe mit drinnen und Vitamine, die wir ja auch brauchen für unseren Körper. Und der Dattel liefert schnell Energie, also super praktisch wieder vorm Laufen gehen und auch kann man auch zum Laufen mitnehmen. Ich empfehle oder wirklich was essen während dem Laufen muss man erst, wenn man wirklich weitere Strecken läuft oder längere Zeit. Also wenn man erst über eine Stunde noch weiter oder wenn man eine lange Bergtour macht, dann macht es schon Sinn, dass man während dem Sport was zuführt. Aber wenn ich jetzt 30 Minuten laufen gehe, muss ich jetzt nicht eine Dattel mitnehmen. Außer ich möchte, dann kann ich das natürlich machen. Aber es ist jetzt nicht notwendig für den Körper physiologisch.
Da ist lieber gescheiter, man hat vorher, also eine Stunde vorher was gegessen, Kohlenhydrate.
Genau, also ich kann so 2-3 Stunden unter Anführungszeichen normale Mahlzeit zu mir nehmen. Wenn ich das Gefühl habe, es kommt so ein kleines Hungergefühl und ich möchte jetzt nicht ganz mit leeren Magen laufen gehen und ich mache vielleicht doch eine kleine größere Runde, dann kann ich schon noch eine Banane oder irgendeinen kleinen Snack zu mir nehmen. Aber wenn ich merke, jetzt bin ich den ganzen Tag im Büro gesessen, ich habe jetzt mal eine gute Mittagsmahlzeit gehabt, dann muss ich jetzt nicht unbedingt einen kleinen Snack noch zu mir nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt keinen Hunger und mir geht es eh gut. Also auch ein bisschen aufs Gefühl hören und wie es dann so geht.
Damit wir uns jetzt selber nicht schon davonlaufen, weil jetzt fangen wir überhaupt einmal erst laufen an. Du hast das Motto echt statt perfekt, steht auf deiner Homepage. Du möchtest für deine Kundinnen und Kunden einen Safe Space auch für Anfängerinnen und Anfänger bilden. Du hast Trainingspläne, es gibt einen 12-Wochen-Kurs, also man kann mit dir tatsächlich laufen lernen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, wer weiß, vielleicht ist das zweite Halbjahr das Bessere, um Dinge umzustellen im Leben, wenn ich jetzt sage, ja, alle laufen, ich würde gern laufen anfangen. Warum geht man überhaupt laufen?
was kann ich damit bewegen im wahrsten Sinn des Wortes und wie gehe ich es an?
Also Laufen, ich finde Laufen ist einfach so ein super Sportart, weil sie so niederschwellig ist. Für andere Sportarten braucht man vielleicht eine teure Ausrüstung, man muss sich vielleicht auch zunächst mal Trainerstunden buchen, dass man es überhaupt technisch erlernen kann, was eine aufwendige Sportart ist oder was eine teure Sportart ist. Und Laufen, ich brauche nicht viel. Ich muss nicht extra in ein Fitnessstudio fahren. Ich kann bei der Tür rausgehen und mich schon bewegen. Und das, finde ich, ist das Coole an dieser Sportart, dass es einfach so niederschwellig ist und dass ich es einfach machen kann. Was waren die nächsten Fragen? Das waren jetzt zu viele hintereinander.
Wie geht man es an? Ja? Also ich finde, da möchte ich gleich einhaken. Ist nicht ein bisschen auch das Problem, dass wirklich jeder laufen kann oder zumindest glaubt, dass jeder laufen kann und es auch sollte? Gibt es nicht auch Menschen, die eigentlich jetzt viel zu schwer sind? Sollten die nicht lieber gehen, schnelles Gehen vielleicht, bevor man irgendwie so in die Kniepfannen hinein das gesamte Gewicht da und abfedert? Gibt viele Menschen, die gehen laufen, haben dann Knieprobleme. Für wen würdest du sagen, ist Laufen überhaupt empfehlenswert?
Laufen ist für fast jeden empfehlenswert, außer ich habe eine akute Erkrankung. Also jetzt rede ich nicht von einer chronischen Erkrankung, sondern ich rede von was Akutes, Ereignis, ich habe einen Infekt oder eine Herzmuskelentzündung oder kurz einen Herzinfarkt gehabt, dann ist Laufen nicht empfehlenswert oder Sport generell. Sonst auch mit Übergewicht kann ich anfangen zu laufen. Nur das Wichtige, was du ja schon angesprochen hast, sind Knieprobleme, Schienbeinschmerzen. Das trifft ja nicht nur bei Übergewicht auf. Das kann auch bei jedem durchschnittlichen Person, die anfängt, laufen zu gehen, kann es anfangen, weil, das ist der wichtige Punkt, viele das am Anfang übertreiben. Am Anfang kommt die Motivation und denk mal, geil, jetzt habe ich diesen Trainingsplan, ich ziehe voll durch und laufe dann aber oft zu viel für das Leistungslevel, was sie eigentlich haben. Und da ist auch ein bisschen, unser Körper ist super cool, weil der passt sich an alles an. Also wenn ich jetzt anfange Sport machen, dann wird mein Körper sich daran anpassen und fitter werden, dass er das beim nächsten Mal, die Laufeinheit, besser schafft. Und unser Körper besteht ja aus vielen Körperteilen und der hat einerseits unser Herz und unser Herz-Kreislauf-System und das passt sich schneller an als unser Bewegungsapparat, also Muskeln, Sehnen, Knochen, Bänder. Das bedeutet, subjektiv, nach ein paar Wochen merke ich schon, boah, meine Kondition ist besser, ich merke, ich bin fitter und laufe dann vielleicht mehr und schneller. Aber Muskeln, Sehnen, Knochen, die sind noch so, ich brauche noch ein bisschen, bis ich auch so stark bin wie das Herzal. Das bedeutet, wir laufen dann oft schon mehr, wir fühlen uns subjektiv schon besser, weil das Herz-Kreislauf-System schon stärker ist. Aber eben, die Sehnen sind noch nicht stark genug. Und so entstehen dann die Wehwehchen, weil ich mich überlaste. Das ist das große Problem. Und das kann jedem passieren. Und auch mit Übergewicht kann ich anfangen zu laufen, nur es kommt halt immer auf den Umfang drauf an. Also ich kann natürlich nicht mit sofort 10 Kilometer starten, sondern ich starte halt einmal mit 500 Meter oder so. Also wirklich ganz, ganz langsam anfangen. Und da brauche ich halt die Geduld, die am Anfang nicht jeder hat. Oder man denkt sich, wow, ist das jetzt peinlich, dass ich so langsam laufe oder so langsam steigere. Aber da ist es wichtig, nein, es ist okay. Dann laufen wir halt ein bisschen langsamer. Wir brauchen ein bisschen länger. Aber dafür schaffen wir das hoffentlich eher verletzungsfrei.
Also überschätzen ist ein Fehler, wenn Anfänger laufen beginnen. Was sind andere Dinge, die man beachten muss, wenn man anfängt?
Also das ist einmal der größte Faktor. Dann, was kann ich noch beachten? Auf die Ernährung schauen natürlich, dass ich mich halbwegs gesund ernähre, weil dann regeneriere ich natürlich besser. Und auch generell auf meinen eigenen Lebensstil achten. Mich nicht vergleichen mit anderen, weil nur weil jetzt eben wir auf Social Media ganz oft laufe und vielleicht auch jetzt weniger Stunden, sagen wir, arbeitet, dann hat er vielleicht auch mehr Zeit zum Regenerieren, hat auch keine Kinder, hat keine Angehörigen zum Pflegen. Das bedeutet, er hat ein anderes Leistungslevel oder mehr Kapazitäten für den Laufsport zum Beispiel. Wenn ich jetzt dann aber ich im Schichtsystem arbeite, dann bin ich natürlich ganz anders müde und regeneriere langsamer und kann vielleicht nicht mehr diese Leistung erbringen, wie ich sie früher erbracht habe, zumindest nicht so schnell, weil wir brauchen ja auch die Regenerationszeit und Schlaf ist da ganz, ganz wichtig. Also wenn der Schlaf irgendwie schlechter ist oder wenn ich sehr, sehr gestresst bin im Job oder eben meine Angehörigen gerade pflege, also ich habe viele Belastungsfaktoren, dann wirkt sich das auch auf mein Leistungslevel im Sport aus. Und da muss ich vielleicht auf mich selbst blicken, auf mein eigenes Leben. Und natürlich schaut es cool aus, wenn alle Halbmarathon und Marathon laufen und ich möchte es auch schaffen, aber man muss trotzdem versuchen, so gut es geht, bei sich bleiben, eben sich dann nicht zu überschätzen und auch
sich beim eigenen motivieren lassen, aber nicht Mitläufer zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, genau, wenn man es nicht erhebt. Wie wichtig sind die Schuhe?
Schon wichtig. Also wie gesagt, Laufen ist niederschwellig und relativ günstig und ich würde auch das Wichtigste, wenn ich in was investiere von Anfang an, dann sind es gute Laufschuhe. Es muss jetzt keine bestimmte Marke sein, es ist ganz viel Marketing, Schnickschnack, gerade auch bei Laufschuhen. Das Wichtigste ist, das klingt jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich, aber es ist wissenschaftlich, der Wohlfühlfaktor spielt eine große Rolle. Also ins Sportgeschäft gehen, verschiedene Sportschuhe anzuprobieren und sagen, okay, wo fühle ich mich wohl? Wer sich's leisten kann, wäre noch idealer, wenn ich zwei Paar hätte, damit ich regelmäßig abwechseln kann, damit der Fuß immer ein bisschen anders belastet wird. Das stärkt auch die Fußmuskulatur, was dann auch die Verletzungsprophylaxe ein bisschen verhindern kann.
Brauche ich eine Pulsuhr?
Jein. Also ich finde, das ist jetzt sicher nicht das Wichtigste, um loszustarten. Auch unser subjektives Gefühl ist sehr wertvoll, auf das wir vertrauen können, wenn wir es zulassen. Also viele, wie gesagt, man überschätzt sich, das Ego sagt, boah, ich möchte jetzt nicht so langsam laufen, das ist mir peinlich. Aber eigentlich wäre gut, ein bisschen mehr auf das subjektive Körpergefühl zu hören und zu merken, ich starte mal in einem langsamen Tempo, wo ich noch mit wem sprechen kann. Und das spürt man ja. Und das wäre jetzt ein langsames Tempo zum Anfangen, weil viele sagen, sie laufen los und dann sind sie komplett außer Puste, dann waren sie zu schnell unterwegs. Dann sagt die Pulsuhr ja auch zu spät, man ist zu schnell, aber man selbst merkt ja auch, man ist zu schnell. Also ich finde, eine Pulsuhr kann natürlich objektive Daten liefern, ist jetzt aber auch ein sehr teures Produkt, also man muss es nicht unbedingt haben zum Losstarten.
Was für Frequenz würdest du empfehlen? Es gibt ja auch so, auch hier wieder auf Insta, diverse Empfehlungen, zwischen Sprints machen, dann wieder langsamer laufen. Mhm. Was gibt es da von dir aus für Tipps?
Du meinst jetzt an, wie man laufen soll, in welchem, wie schnell oder wie?
Ja.
Wenn
man es verallgemeinern kann überhaupt.
Ne? Wenn man es verallgemeinern kann, also sagen wir mal, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt uns allen mindestens 150 Minuten Bewegung mit moderater Intensität pro Woche. Und moderate Intensität, das ist so ein Tempo, wo ich sage, ich laufe und bewege mich oder ich gehe ganz zügig spazieren. Also der Puls ist schon ein bisschen höher, als wenn ich jetzt im Büro sitzen würde. Also ich merke schon, ich streng mich an. Aber es ist jetzt nicht Vollgas, dass ich mich jetzt komplett verausgab und komplett am Ende bin. Das wäre mal wichtig, dass ich generell das mache, dass ich nicht nur sitze, sondern dass ich wirklich sage, ich bewege mich und mein Puls geht ein bisschen nach oben. Das wäre mal die Baseline, die man einfach mal schaffen soll. Und auch gerade für Anfängerinnen ist es wichtig, wenn sie schaffen, so überhaupt mal die Grundlage aufzubauen, weil so baue ich mal mein Fundament, dass ich wirklich meinen Körper mal da heranführe an Sport und Bewegung und den fitter mache. Das ist quasi, wenn ich ein Haus baue, ich mache einmal den Keller zuerst, das ist mein Fundament.
Mhm.
Und dann, natürlich können wir uns dann komplett spielen und vor allem, wenn ich mich aktiv verbessern möchte, dann kann ich es wieder drauf an, möchte ich eher auf 5 Kilometer schneller werden oder auf einen Halbmarathon schneller werden. Intervalltraining, intensives Training ist auch super für unseren Körper. Das empfiehlt die WHO auch, dass man die Intensität dann immer wieder mal erhöht. Sollte jetzt als Anfängerin nicht die höchste Priorität haben. Aber langfristig absolut empfehlenswert, auch mal den Puls in die Höhe zu treiben und wirklich sich anstrengen, High-Intensity-Workout. Also das macht absolut Sinn. Vielleicht nicht sofort, wenn ich noch null Erfahrung habe, aber dann mit der Zeit.
Und noch ein letzter Punkt, so quasi, wenn wir ins Laufen kommen. Als Kinder lernen wir gehen und dann irgendwann sind wir so gut drin, dass wir sogar uns Laufen zutrauen. Laufen wir prinzipiell richtig, technisch, oder kann man sich auch falsches Laufen einlernen? Oder wenn ich quasi einfach locker bin und auch hier wieder meinen Körper höre, laufe ich dann richtig oder worauf muss ich aufpassen, technisch?
Einfach mal loslaufen. Also das klingt wieder so geschwafelmäßig und unwissenschaftlich, aber das Wichtigste wäre wirklich, einfach mal überhaupt in Schwung zu kommen. Und dann kann man sich schon Gedanken machen, vielleicht könnte ich da die Technik ein bisschen verbessern, aber man sieht ja manchmal auch Profisportlerinnen, Marathon, die laufen mit den Händen, die fliegen durch die Luft und der Unterschenkel.
Schaut und nicht gesund so, aus und nicht sportlich oft.
Wie geht das? Aber die haben trotzdem, das ist ihr Laufstil.
Ja.
Und natürlich gibt es ein perfektes Ideal, wenn man die Leichtathleten anschaut. Das schaut so schön aus, wie die laufen. Und natürlich wäre das vielleicht der ideale Laufstil. Aber wenn ich mit meinem aktuellen Laufstil keine Probleme habe, keine Verletzungen habe, keine Wehwehchen habe, dann tue ich mir vielleicht mehr Schaden, wenn ich dann zwanghaft da versuche, alles umzustellen.
Clara Fuchs hat 2025, also gerade erst, das Medizinstudium beendet. Du hast jetzt quasi deinen letzten Turnus absolviert. Du bist
jetzt Basisausbildung.
Basisausbildung, ja.
Die ersten 9 Monate.
Quasi demnächst auf Urlaub. Du hast den Bachelor in Sport und Bewegungswissenschaften, einen in Gesundheitswissenschaften. Außerdem bist du diplomierte Mentaltrainerin, Yogalehrerin, staatlich geprüfte Triathlon- und Schwimminstruktorin. Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Also die kennt sie aus. Weißt du nicht, was du werden möchtest oder kennt das alles zusammen?
Ich weiß wirklich nicht, was ich werden möchte. Ich weiß nicht, in welche Richtung es noch weitergehen wird. Also ich bin offen für vieles. Also,
aber das ist dann schon ultimative Ausbildung, oder? Weil du hast ja wirklich, es hat ja alles miteinander zu tun und man kann alles für alles brauchen. Also du weißt wirklich, wovon du sprichst, weil du viele Dinge, Bewegung von vielen Gesichtspunkten her dir anschauen kannst.
Genau. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich kann noch nichts. Weil das Problem ist, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was ich eigentlich nicht genau weiß. Und das ist dann wieder ein kleiner innerer Stress. Also man muss irgendwann auch erkennen, okay, irgendwas kann ich schon, aber ich weiß auch, was ich nicht kann.
Und das noch dazu als halb Schwedin, halb Osttirolerin. Wie,
das ist das Wichtigste.
Wie kam das zustande? Sag uns das.
Mama Schwedin, Papa Tiroler, haben sich kennengelernt. Und dann ist eine Mischung entstanden.
Die Schwedin war Skifahren bei uns, oder wie?
Ja, so in etwa.
Und dann ist sie hängen geblieben.
Genau.
Schatzele, gehst du noch mit?
Und der Papa natürlich sofort Feuer und Flamme.
Ich habe übrigens hier in meinem Podcast-Studio habe ich viele Dinge, persönliche Dinge, ja, einen Plattenspieler, auch Schallplatten zum Teil und einen Schwedenbezug. Siehst du ihn?
Eins von den Autos?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, nein, Robin. Ich habe eine Schallplatte von Robin, der Sängerin, die ist Schwedin. Die okay. Jetzt ihre Konzerte abgesagt hat in der Avicii Arena im Juli. Zwei umsonst nach Stockholm, weil ich schlecht gebucht habe. Ja. Die ist Schwedin. Und noch was, ich greife wieder in meinen Schrank.
Ja.
Knäckebrot ist auch schwedisch, oder?
Ja, das stimmt.
Bist du mit Knäckebrot oder mit Schüttelbrot gefüttert worden als Kind?
Mit Knäckebrot.
Ja.
Und Butter und Käse und ein Gurkenscheiberl oben drauf.
Vom Sportwissenschaftlichen, vom Ernährungstechnischen her, was sagen wir zu Knäckebrot?
Es gibt ja mittlerweile auch Vollkornknäckebrot zum Beispiel. Also das ist super, weil ich ja durchs Vollkorn mehr Nährstoffe zu mir nehme. Also Knäckebrot, wenn ich jetzt nicht die Vollkornvariante wähle, ist zum Beispiel gut vom Sport, weil da habe ich wieder die schnellen Kohlenhydrate, die schnell Energie liefern. Aber so für meinen Alltag würde ich eher das Vollkornknäckebrot bevorzugen.
Es ist sehr viel Zucker drin angeblich oder Macht wird in Zucker umgewandelt, so eine Art von Brot, im Knäckebrot.
Nur im Knäckebrot? Was?
Oder generell. Brot ist immer so ein bisschen, oder? Das ist ja.
Es wird immer in Zucker umgewandelt.
Ja.
Also und das ist.
Man hat immer das Gefühl, bei Knäckebrot, das ist ja gesund, ne? Weil das ist irgendwie so hart wie das Leben selbst. Aber auch hier, Vorsicht, ist einfach Zucker, ne? Kohlenhydrate.
Also es ist immer Zucker.
Ja.
Also Kohlenhydrat ist. Es gibt ja Einfachzucker, Zweifachzucker, ja. Mehrfachzucker. Das bedeutet, es wird ja immer runtergebrochen. Die Frage ist nur, wie? Also es kommt ja darauf an, im Vollkorn sind ja dann auch Ballaststoffe und Nährstoffe.
Ja.
Das bedeutet, es wird langsam heruntergebrochen und geht dann auch in den Dickdarm, was halt dann gut für unsere Verdauung ist. Ein Dattel hat vielleicht weniger Ballaststoffe, das heißt, es geht schneller durch und dementsprechend liefert es schneller Energie. Das bedeutet, es kommt immer darauf an, wie ich es nutze. Also Zucker ist ja nicht böse per se, sondern ich kann ja auch mal ein Stückchen Schokolade essen. Es kommt immer darauf an, wie und wann ich das zu mir nehme.
Man würde aber meinen, so quasi, ja, von den Datteln darf ich nicht so viel essen, weil da ist so viel Zucker drin und Banane. Und vom Knäckebrot kann ich ein ganzes Kilo essen, weil, und das meine ich mit das ist oft so der Zucker, an den man nicht zuerst denkt, weil es eben nicht so süß schmeckt. Das, glaube ich, sollte man immer also, sich vor Augen halten. es ist alles Zucker, ne, in Wahrheit.
Ja,
außer genau. Natürlich, Mann, jetzt greife ich wieder meinen Schrank. Was halten wir von Hüttenkäse?
Super.
Weil Eiweiß brauchen wir auch, ne?
Das ist sehr gut. Es schmeckt sehr gut am Knäckebrot.
Möchtest du?
Ah, jetzt gerade nicht.
Hast du was gefrühstückt überhaupt schon aus dem Nachtdienst?
Nur ein Riegel. Aber wir haben ja nachher Zeit zum in Ruhe essen.
Dann musst du ja gleich auf Urlaub, oder? Habe ich gesagt.
Ja. Morgen erst.
Stichwort Urlaub. Du warst auf Sri Lanka. Und zwar nicht auf Urlaub, sondern du hast dort Ausbildung gemacht. Was war auf Sri Lanka?
Genau, also im Medizinstudium ist das letzte Jahr, das klinisch-praktische Jahr. Da muss man durch verschiedene Fächer rotieren und kann sich da auch zu gewissem Maße auch ins Ausland gehen. Und eine Freundin und ich haben gesagt, passt, wir schauen uns mal Sri Lanka an mit ganz einem anderen Gesundheitssystem. Und das war dann auch eine coole Zeit und sehr interessant. Genau, also da war ich auf einer Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und habe das mal sehen dürfen, wie das ganz anders auch abläuft.
Was war das Beeindruckendste, was du dort gesehen hast im positiven wie auch negativen Sinn? Man hat oft vielleicht so ein bisschen leicht überhebliche Meinung, weil man sagt, Gottes Willen, dort die Krankenhäuser. Ich nehme mal an, dass die auch sehr gute Arbeit leisten, aber halt vielleicht mit anderen Mitteln zum Teil, oder?
Genau, sie haben einfach viel weniger Ressourcen. Also wir haben, also gerade jetzt zum Beispiel in der Onkologie, es entwickelt sich so schnell weiter und es gibt ganz viele tolle Chemotherapien, die aber auch sauteuer sind, vor allem wenn sie ganz neu sind, aber auch super wirken können. Und auf sowas haben die natürlich jetzt keinen Zugriff. Also wenn ihr da bestimmte Erkrankungen habt, dann kriege ich vermutlich eher die älteren Medikamente, die nicht gleich gut wirken. Oder jetzt speziell in der Geburtshilfe, was ja auch ein bisschen, ja, da sieht man wieder, wie gut es einem selber geht auch natürlich. Die haben ja zwar, also sie haben schon ein okay Gesundheitssystem. Es ist ein öffentliches Gesundheitssystem, es ist gratis für die, die kommen. Und sie bieten auch viel an. Also so wie diese pränatalen Untersuchungen, jetzt wenn die Frau schwanger ist, also die haben auch, könnten theoretisch regelmäßig zum Ultraschall kommen, Untersuchungen und so weiter. Nur die Personen, die haben ja oft nur Jobs, wo sie pro Tag bezahlt werden, mit sehr wenig Geld. Das bedeutet, wenn die an dem einen Tag, weil sie nur zu einer Untersuchung fahren, nicht arbeiten können, können sie vielleicht die Familie nicht versorgen und dort sind die Kinder eh schon sehr unterernährt auch. Das bedeutet, viele Erkrankungen, die wir früh genug aufschnappen können, die kommen bei denen halt, werden nicht so früh aufgefangen, weil die einfach nicht, sie hätten es zwar, also das Gesundheitssystem kann schon einiges bieten, muss man echt sagen, nur sie können es nicht nutzen, weil eben auch die Strukturen einfach anders sind.
Auf der anderen Seite, was kann man von dort lernen? In der Lebensweise, auch in der medizinischen, im Zugang vielleicht auch zum Thema Gesundheit. Was hast du dort gelernt?
Was habe ich da gelernt? Also auch der Buddhismus spielt da eine große Rolle. Yoga, Meditation, also dass das auch jetzt noch nicht so westlich angehaucht ist wie bei uns, sondern wirklich, das hat einen viel spirituelleren, tiefgründigeren Grund, dass ich mich wirklich hinsetze in Ruhe, wirklich einmal meditiere, achtsam bin, Yoga mache. Also das ist schon, spielt da noch eine große Rolle und das ist eigentlich schön zu sehen. Genau.
Bei uns ist das für so ein bisschen so ein Lifestyle-Ding, oder?
Ja, ich mache jetzt Yoga. Genau.
Und zu meditieren.
Genau, ich bin sicher auch so, muss ich gestehen. Aber man kann es auch kritisch hinterfragen natürlich. Also es ist schon bei uns, ich gehe gestresst ja auch zu meiner Yogastunde, um dann zwanghaft zu entspannen und dann gehe gestresst wieder weg in meiner teuren Legging, keine Ahnung, mit der besten Yogamatte. Ich brauche ja nicht das beste Material, um ein bisschen achtsamer zu sein und ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und ein bisschen Spiritualität auch in mein Leben mit einfließen zu lassen.
Was man in Asien vor allem lernen kann, ist richtige Ernährung, oder? Weil das ist schon Gemüse, 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 kleinere Portionen, wenig Zucker, wobei, stimmt zwar nicht, die hauen oft in die Hauptspeise den Zucker schon dazu, damit es gut schmeckt, aber was hast du ernährungstechnisch von dort mitgenommen?
Viele Gewürze zu verwenden. Also es war ein sehr tolles Geschmackserlebnis, weil ich kann jetzt nicht so gut kochen und ich habe halt Salz und Pfeffer und der Paprika-Gewürz und das war's. Also es war ein richtiges Geschmackserlebnis. Natürlich gibt es in den touristischen Regionen auch so Hipster-Food mittlerweile und Pizza und Pasta. Aber wenn du so ein richtiges Curry oder, okay, nicht richtiges Curry. Es ist schon auch ein bisschen touristisch angepasst, weil wäre es das richtige Curry, wäre es richtig scharf und dann kann ich es nicht essen. Also so halbart richtig, ein bisschen touristisch angepasst. Das ist das, was ich am liebsten gegessen habe. Da ist ganz viel Gemüse eben drinnen, Kokosnussmilch, Reis, also super Kombination auch. Und das Geschmackserlebnis ist einfach super mit ganz vielen verschiedenen Gewürzen, die die dort verwenden. Oder auch der Zimt, der kommt hier von dort.
Kann man sich das Fett ein bisschen sparen, nämlich, oder? Wenn man viel Gewürze nimmt, Gewürze ersetzen. Bei uns ist halt Fett viel Geschmacksträger. Nicht? Du haust nur ein Viertel Butter rein, na klar schmeckt es dann geil. Mhm. Dort, ja,
genau, da macht man wirklich Öl, mit den Pflanzen selbst eigentlich den Geschmack, nicht jetzt genau mit der Butter.
Hast du Suppe gefrühstückt dort?
Nein, aber einfach Curry habe ich schon mal gefrühstückt.
Das finde ich ja zum Beispiel in asiatischen Ländern, also Vietnam zum Beispiel, da gibt es diese Nudelsuppe. Und Curry ist ja auch viel Flüssigkeit dabei. Finde ich, das könnte man bei uns auch einführen. Also man in der Früh was Warmes, was Pikantes, Warmes isst. Da hat, glaube ich, was sagt der Magen dazu? Und der Körper generell?
Ich weiß es nicht ganz genau wissenschaftlich. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es kalt oder warm besser ist. Ich war es nur mein subjektives Gefühl, weil da habe ich im Sportstudium einen Qigong-Kurs gemacht und da hat die Vortragende auch die traditionell chinesische Medizin ein bisschen mit einfließen lassen. Und die haben eben gesagt, eben wie du gesagt hast, die essen immer warm. Und das habe ich mal ausprobiert und ich finde das schon sehr angenehm für den Magen. Ich kann nicht genau erklären, warum oder wie. Ich kann es da auch nicht medizinisch erklären. Aber ich finde es sehr angenehm eigentlich. Also es tut mal gut, wenn ich jetzt nicht was Kaltes zum Frühstück isst, sondern was Lauwarmes.
Das lauwarme Glas Wasser mit Zitrone zum Beispiel.
Genau.
Und geht schon dahin, in jeder Hinsicht nämlich, oder?
Nicht unbedingt, nicht bei allen.
Was hast du mitgenommen, welche Gewürze, Souvenirs sozusagen, Zimt?
Genau, Zimt und vor allem die Zimtstangen, weil wir haben da auch einen Kochkurs gemacht und das war ganz ein lieber, cooler Koch und der hat halt die Zimtstangen reingekaut und angebraten. Die habe halt gefragt, dürfen wir auch das Zimtpulver verwenden bei uns, was bei uns geht? No, it's not as good.
Okay.
Also für den richtigen Geschmack empfiehlt er eigentlich wirklich die Zimtstange. Was ich auch gelernt habe, ist, natürlich Kurkuma, Curry, klar, gebratenes Currypulver. Und aber zum Beispiel auch Ingwer zu verwenden. Weil Ingwer verwende ich sonst eher nur so im Tee oder im Wasser oder so. Aber dass ich auch Ingwer wirklich ein bisschen anbraten kann, anschwitzen kann mit Zwiebeln und Knoblauch und so auch den Geschmack rein ins Curry kriegt. Das habe ich auch sehr interessant gefunden. Und Kurkuma dazu. Ich wollte jetzt eigentlich Kardamom sagen. Kardamom ist auch sehr gut dazu. Genau, also einfach ganz viel Geschmack.
Genau.
einfach alles.
Und es wird so schön bunt.
Ja, genau.
Kurkuma macht so wahnsinnig. Ich meine, kein Holzbrett, auf dem man geschnitten hat, kann man dann jemals wiederverwenden. Gescheit einölen vorher, weil sonst.
Aber es gibt ja auch das Pulver.
Ja.
Nicht nur die Wurzel.
Und der Magen mit warm ist schon mal gut. Nicht? Mhm. Und muss er gefüllt werden. Damit ich erstens nicht gleich wieder Hungergefühl habe, erstens Magen habe, um dann oder Kalorien verbrennen kann, wenn ich laufen gehe oder andere Sportarten betreibe, brauche ich ja quasi Energie. Und auf der anderen Seite, dieses Hungergefühl wollen wir ja ein bisschen unterdrücken, damit man nicht zu viel isst. Da gibt es, ich habe ja eingekauft, Flohsamenschalen. Ballaststoffe oder warum würde ich die essen?
Weil das eben quellend wirkt und dann, dass sie das dann im Dickdarm langsamer verdaut oder dass das dann auch Wasser zieht, was wir für die Formung des Stuhls wollen, was dann gut für die Verdauung ist und wenn der Stuhl geformt ist, dass das dann auch gut für die Darmbewegung ist, was dann wieder andere Erkrankungen vorbeugen kann.
Sehr gut. Schmecken tut es noch nichts wahrscheinlich, oder?
Schau, man sieht aber schon, dass es ein bisschen so...
Es wird schon so ein Schlatz.
So schlatzig wird, genau.
Das heißt, es
bindet? Man sieht, dass es das Wasser bindet, genau.
Ja.
Und das heißt, wollen wir auch in unseren, deswegen, das machen halt auch die Ballaststoffe, dass wir das Wasser binden. Mhm. Deswegen sollten wir auch genug Wasser trinken, weil wenn ich jetzt kein Wasser in meinen Körper zuführe, funktioniert der Prozess natürlich auch nicht gleich gut.
wenn ich einen Wasserschaden habe, Flohsamen, Schalen ausstreuen, dann wird das sofort trocken. Beziehungsweise kann man es wahrscheinlich, oft ja auch die Banane wird ja auch so als Bindemittel, wenn man jetzt zum Beispiel vegan irgendwie einen Kuchen backen will, kein Ei verwenden möchte, dann könnte man das verwenden, oder?
Ja, genau, dafür verwenden eben manche die eben die Flohsamenschalen, genau, zum Backen. Bei der Banane weiß ich nicht, ob die wirklich so bindet, da habe ich nie probiert, aber die Flohsamenschalen binden das, genau.
So, jetzt haben wir da so eine.
Steht denn auf der Verpackung 4 Löffel?
Ich weiß nicht, ich hab jedenfalls zu viel genommen.
Das sind jetzt viele.
Jetzt koste ich das, oder? Und dann?
Ich glaube nicht, dass das so schmeckt.
Nein, schmeckt
wohl. Ich habe es schon lange nicht mehr probiert, aber so kann ich mich erinnern.
Und? Es schmeckt nach gar nichts, aber lustige Konsistenz.
Ja.
Irgendwie. Wir haben zuerst sehr viel über Laufen gesprochen. Mhm. Ist auch deine Lieblingssportart, oder? Oder ex aequo mit anderen?
Ich mag vieles gern. Sagen wir Wandern, Skitouren gehen, alles, was irgendwie draußen ist vor allem.
Du sagst 150 Minuten Sport in der Woche. Mhm. Das sind 2,5 Stunden, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Ja, ungefähr.
2,5 Stunden Sport in der Woche muss man machen. Und da ist es auch egal, ob ich da jetzt jeden Tag ein paar Minuten davon mache oder ob ich jetzt sage, ich mache am Wochenende immer den Sport.
Genau, also ideal. Ich glaube, es wäre schon vor allem für den Körper und eben unser muskuloskeletales System, was wir zuerst geredet haben, von der Belastung her das ein bisschen aufzuteilen. Wenn ich jetzt dann sage, ich habe wirklich null Zeit unter der Woche, weil ich so beschäftigt bin mit Job und Kinder und allem, was das Leben so bringt, dann ist auch schon sehr viel getan, wenn ich halt am Wochenende dann viel Sport mache. Also wir eben echt statt perfekt. Ich möchte jetzt, es gibt immer ideal, aber es gibt auch das wahre Leben. Und deswegen muss ich halt auch schauen, wie kann ich das so gut es geht in mein Leben reinbringen.
Was ist realistisch? Und vor allem, wie überwinde ich mich? Weil du hast Nachtdienst heute, ja, bist jetzt wahrscheinlich mit, wirst jetzt dann irgendwann ein Nachmittagsschläfchen machen und dann am Abend, morgen fast auf Urlaub, dann muss ich einpacken. Also man hat ja lauter Ausreden.
Ja.
Wo kann ich einhaken, damit man selber die Ausreden ausgehen?
Ich würde immer überlegen, warum ist mir das wichtig? Das ist so ein 0815 Motivationscoach-Ding, so finde dein Warum. Aber da ist auch was dran, warum ist es mir wirklich, wirklich wichtig? Weil natürlich, so man ist vielleicht Anfang 20, Mitte 20, da ist natürlich ganz wichtig, wie schaue ich aus? Ich möchte cool ausschauen, sexy Legging und das ist mein Grund, okay, passt, ist okay. Hauptsache, du machst mal Sport. Wenn man aber älter wird, realisiert man, es gibt schon viele wichtigere Dinge auch im Leben, wie zum Beispiel, dass ich vielleicht meine ersten Wehwehchen merke, dass ich merke, boah, eigentlich mein Rücken tut weh vom ganzen Büro sitzen, aber dann merke ich, wenn ich mich bewege.
Klar, aufrecht hinsetzen.
Ja. Wenn ich mich bewege, geht es mir aber dann besser. Oder wenn ich weiß, welche Krankheiten ich eher tendenziell vorbeugen kann, wenn ich regelmäßig Sport mache. Oder dass ich fit für meine Kinder sein möchte, weil die toben hier wie die Wahnsinnigen rum. Dass ich vielleicht versuche, ein bisschen länger noch auszuhalten, dass ich mit denen vielleicht mithalten kann. Also es gibt hier schon auch sehr sinnvolle, wichtige, tiefgründige Gründe für Sport. Oder auch, dass ich sage, dass man einfach besser geht. Körperlich und auch mental. Also Sport trägt ja auch zur mentalen Gesundheit bei. Dass ich es einfach spüre, vielleicht als Anfängerin weiß man es, man merkt es vielleicht noch nicht sofort, also da muss man ein bisschen durchbeißen die ersten Wochen und dann mit der Zeit merkt man, boah, Sport tut mir gut. Und dann merkt man auch das, was die anderen Leute immer gesagt haben, Sport ist so super, da ist vielleicht doch was dran. Also dass ich wirklich mal überlege, warum ist mir das jetzt wirklich wichtig?
Klingt alles total vernünftig und natürlich hast du vollkommen recht und trotzdem liegt man dann auf der Couch und denkt sich, morgen. Was ist in so einer Situation? Hast du den Top-Tipp, wie man eben, wie gesagt, diesen Schweinehund austricksen kann?
Jein. Also ich finde, sich was Fixes ausmachen immer gut. Also, dass man wirklich weiß, entweder man geht zum Lauftraining hin, zum Vereinstraining und man weiß, um 18 Uhr startet das Training. Da ist ein Trainer, eine Trainerin, die warten auf mich, die Gruppe, die verlassen sich auf mich, ich gehe da hin. Also ich finde so eine Art Verpflichtung schon einmal sehr sinnvoll, zumindest um es auch einmal zu erlernen. Also ich habe mein ganzes Leben immer in irgendwelchen Vereinen aktiv gewesen. Das heißt, ich habe das immer so früh erlernt, diese Verpflichtungen dorthin zu gehen durch zum Sport einfach. Oder mit Freunden kann man sich natürlich was ausmachen. Und sonst finde ich die 5-Minuten-Regel nicht so schlecht. Also ich sage mir manchmal selber auch, 5 Minuten, das schaffe ich. Mhm. Und dass ich, weil
was mache ich in 5 Minuten?
Genau, das Schwierigste ist ja immer das Losstarten, überhaupt mal rauszukommen. Das ist das Schwierigste. Wenn ich mal draußen bin, geht's im Normalfall. Aber das Überwinden. Aber wenn ich sage, okay, ich ziehe mich jetzt mal um, auch wenn ich da jetzt dann rumgammel auf der Couch, aber ich ziehe mir jetzt einfach mal meine Sportsachen an und dann gehe ich mal raus, zumindest für 5 Minuten. Wenn ich dann merke, na, heute geht's nicht, weil manchmal ist der Unterschied zwischen wenig Motivation und realer körperlicher Erschöpfung und Müdigkeit ist manchmal ein schmaler Grat. Manchmal bin ich nur ein bisschen unmotiviert und dann merke ich, ah, nein, jetzt bin ich in Schwung, jetzt geht's und jetzt starte ich durch. Und manchmal merke ich, na, das war jetzt wirklich ein katastrophaler Nachtdienst, es geht wirklich nicht. Es ist okay, also wieder ideal und wahres Leben. Also auch ein bisschen den Druck rausnehmen, dass es halt nicht immer funktioniert auch.
Was ja auch motiviert, sind Leute wie du, die auf Instagram und anderen Kanälen Content createn, der erstens Fakten liefert und der auch durchaus Motivation liefert. Ja, wenn irgendwie so Leute wie dich laufen, die denken, ach, ich sollte auch mal wieder mich irgendwie bewegen. Wie erkenne ich unter euch vielen die Guten und wo liegen die Gefahren auch dieser Vorbilder?
Alles, was zu extrem ist. Also der Content, der halt richtig gut geht, ist ja alles, was flashy ist, was übertreibt. Also wenn ich sage, die Banane heilt deine Bauchschmerzen. Also alles, was extrem ist und sehr schwarz-weiß, da würde ich immer hellhörig werden und aufpassen. Aber sowas klickt natürlich gut. Natürlich denkt man, oh mein Gott, die Banane, die heilt jetzt meine Bauchbeschwerden, cool. Meine Videos, wie die manchmal anfangen, diese 5 Faktoren könnten zu einer Verletzungsprophylaxe beitragen. Das ist halt total langweilig, weil es sind halt immer mehrere Faktoren, die irgendwo mit einfließen. Nicht alle davon zu 100% und das mal mehr, mal weniger. Also das ist halt schon einmal sehr, die Sprache ist schon einmal ganz andere. Die Wortwahl ist schon einmal ganz andere. Also alles, was zu extrem ist, da würde ich immer aufpassen und hellhörig werden. Und da, wo man vielleicht differenzierter ist, wo man es auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Wie gesagt, Sport ist super, aber nicht, wenn ich es zu extrem mache. Also es gibt halt immer, ich muss hier selbst auch erkennen, was sind die guten Dinge daran, was sind vielleicht die schlechteren Dinge daran.
Warum bist du auf Insta und teilst deine Tipps mit der Menschheit?
Ich habe vor 12 Jahren angefangen, wo noch kein Mensch gewusst hat, was das ist und ich auch nicht, aufgrund meiner schwedischen Mutter, weil in Schweden, die sind uns ja immer sehr voraus und die haben damals Bloggerinnen gehabt und die sind da in den Medien präsent gewesen und die Medien schreiben, schau, das sind 15-jährige Mädels, die schreiben einen Blog im Internet und den lesen ganz viele Menschen. Und meine Mama hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass es Blogs gibt und ich dachte, ah, okay, könnte man ja mal ausprobieren. Blogs, weiß ich nicht, was heutzutage überhaupt wer liest. Ich habe auch keinen Blog mehr und seitdem hat sich ja viel verändert mit TikTok und Instagram Stories. Und so habe ich mal angefangen und bin seitdem hängen geblieben.
Wie viel Schindluder wird da getrieben? Wenn du bist natürlich viel unterwegs, wird da genug auch Wert gelegt auf tatsächlich Fakten? Wie kann ich erkennen, dass da mir wer irgendwie einfach kompletten Blödsinn erzählt? Also du hast ja gesagt, so quasi in der Verkürzung oft der Darstellung, aber reicht es, wenn ich dann aufs Impressum gehe und sage, aha, okay, du hast studiert, das, wird es dann glaubwürdiger oder wo muss man aufpassen?
Wo muss man noch aufpassen? Natürlich gibt es auch Menschen, die haben Ausbildungen und sind auch nicht perfekt. Also natürlich, es ist schon einmal eher positiv, weil zumindest hat die Person hoffentlich mal gelernt, vielleicht wie man so grob wissenschaftlich arbeitet, zumindest mal die Grundlagen. Aber natürlich ist es nie eine Garantie. Also ich glaube, jeder ist zu einem gewissen Grad käuflich, manche sehr viel mehr, manche nicht so sehr. Also natürlich ist es jetzt keine Garantie, nur weil wer eine Ausbildung hat, dass da jetzt kein Blödsinn erzählt wird. Was haben wir noch für Red Flags? Wie gesagt, ja, alles, was halt extrem ist. Wenn dir vielleicht sehr viel verkauft wird, eben auch mit Heilversprechen oder Dinge, die einfach zu gut klingen, um wahr zu sein. Also auch gerade mit Nahrungsergänzungsmitteln, da wird dir wirklich jedes Problem wird durch irgendein Pulverchen geheilt. Geht es? Dann wären wir ja alle bummbald gesund, wenn es wirklich gehen würde. Dann hätten wir ja keine Probleme mehr in unserem Leben, wenn jedes Pulverchen und alles, was uns manche Leute im Internet verkaufen, wirklich funktionieren würde.
Was war deine größte Fehleinschätzung, der du aufgesessen bist jetzt im Laufe der letzten Jahre?
Im Bereich Gesundheit oder ja, im Bereich
Supplements oder auch Techniken oder wo hast du für dich dann herausgefunden, eigentlich das war kompletter Blödsinn, wie ich das vielleicht damals gelernt habe oder was mir irgendwer erzählt hat?
Das tue ich natürlich so, ich bin auf gar nichts reingefallen. Auf was bin ich reingefallen?
Weil oft die Wissenschaft ändert sich auch.
Ja, ja, natürlich,
früher hat man gesagt, das ist total gesund. Ja, und 10 Jahre später kommen wir darauf, gar nicht so gesund.
Fasten zum Beispiel, da sind auch ein bisschen so die Meinungen auseinandergeraten, dass man auch vielleicht jetzt eher sagt, dass also ich bin auch noch damit aufgewachsen, dass man nüchtern laufen gehen soll, habe ich auch gemacht. Nur das Problem ist, dann habe ich so einen Heißhunger gekriegt, dass ich nachher halt zu viel noch gestopft habe. Aber dass halt auch Frauen ein bisschen sensibler sind mit ihren Hormonen natürlich, dass man da eher aufpassen muss und nicht zu viel nüchtern trainieren sollte. Also auch da habe ich das am Anfang jetzt auch nicht gewusst oder nicht gecheckt, dass das eigentlich nicht so gut ist.
Was hältst du denn von so Lauf-Apps, wo dann Menschen nach dieser App laufen gehen und dann ganz stolz auf Instagram ihre 20 Kilometer und den Puls und die Zeit, ist das eher motivierend oder eher gefährlich?
Ich finde es manchmal lästig, weil es interessiert mich jetzt nicht so sehr, wie schnell diese Person jetzt ist. Also cool, du bist gelaufen, aber wie schnell du jetzt, also ich verfolge die Menschen tendenziell eher nicht jetzt an, aufgrund, wie schnell sie laufen. Also ich glaube, das kann definitiv schon ein bisschen gefährlich werden, weil es sind eher Leute, die sehr gute Läuferinnen sind, die das auch posten, weil die sind natürlich stolz auf ihre Zeiten, dürfen es natürlich auch sein. Und jeder, der das teilen möchte, darf es natürlich auch teilen. Also ist jetzt nicht so ein Schaden, das nicht. Deswegen finde ich es auch gut, wenn es auch ein bisschen eine Gegenbewegung gibt, wo viele Menschen auch jetzt anfangen, sich trauen zu posten, hey, so schnell bin ich nicht. Ich laufe halt mit dieser Pace. Das finde ich eine gute Gegenbewegung, dass man sieht, was ist eigentlich realistisch. Weil auch, wenn man jetzt schaut, jetzt war vor kurzem der österreichische Frauenlauf oder der Wiener Marathon, Halbmarathon, die Zeiten der Durchschnittsläufer, die dort finishen, die sind ja jetzt halt nicht so schnell wie vielleicht der Durchschnittsläuferin auf Instagram. Also man verliert ein bisschen in Bezug zur Realität und da muss man, glaube ich, aufpassen.
Die ganze Industrie, die dahinter steckt, wie sehr ist das mittlerweile auch zum mentalen Problem geworden, dass sozusagen die Fitness-Tracker das Leben von Menschen bestimmen und ich, statt dass ich mir was Gutes tue, eigentlich mich total unter Druck setze?
Genau, also ein Fitness-Tracker kann gut sein. Also das kann wirklich auch was Gutes sein, dass es mich motiviert und ich track meine Workouts und ich sehe, boah, jetzt war ich wirklich dreimal in dieser Woche, habe ich Sport gemacht und ich sehe das schwarz auf weiß. Also da gibt es schon Studien auch, die sagen, ein Tracker kann durchaus sinnvoll sein. Aber wir sind halt wieder, wenn ich es jetzt zu extrem betrachte und nur noch von meiner Uhr ablese, wie habe ich geschlafen, meine Uhr sagt, ich bin jetzt müde, ich muss jetzt liegen gehen, aber vielleicht, wie ist mein subjektives Gefühl wirklich? Weil ich sehe das manchmal auch auf meiner Uhr, die sagt, gut, ich habe jetzt letzte Woche habe ich zweimal 25 Stunden Dienste gemacht und ein paar normale Tagdienste. Das heißt, ich habe schon weniger Sport gemacht und die Uhr sagt, deine Trainingsbereitschaft ist super. Und ich so nach dem zweiten Nachtdienst so, also so super, fühle ich mich jetzt nicht. Und ich war dann laufen, aber ich war halt eine kurze Runde nur laufen, weil ich einfach gemerkt habe, meine Herzfrequenz ist irgendwie höher, ich fühle mich nicht so gut, irgendwie, ich fühle mich einfach schwächer. Aber wenn die Uhr sagt, rein theoretisch bist du ja muskulär erholt, weil du hast ja wenig Sport gemacht in der Woche. Das bedeutet, theoretisch wärst du ja fit. Hm. Aber subjektiv fühle ich mich halt überhaupt nicht fit. Also eine Uhr kann schon zu einem gewissen Grad Hinweise liefern, aber ich würde mich jetzt nicht rein auf diese Uhr verlassen und mein Leben auf die Uhr.
Lieber Laufgruppe bilden, oder? Und so ein bisschen sich gegenseitig motivieren, als dass das dauernd irgendwie die Technik dir sagt.
Ich finde es super, oldschool Vereine. Einfach ein stinknormaler, ich meine, heutzutage heißt es jetzt Run Club, aber ich bin mit Laufvereinen auch groß geworden. Also ich finde Vereine super, wo du wirklich Trainer, Trainerin vor Ort hast, die, weil ich finde, sowas hilft auch, sich auch pushen zu lernen. Jetzt haben wir zuerst davon geredet, dass halt die Grundlagenausdauer wichtig ist, dass ich mir die anlerne und das trainiere. Aber dann langfristig, dass ich mir dann auch mal lerne zu pushen. Und auch ich habe das nur durch Trainer gelernt. Also am Anfang so, boah, das ist ja sau anstrengend, natürlich mache ich das jetzt nicht. Also so, aber wenn du wen hast, der sagt, na komm, ich sehe ja, dass du nicht am Limit bist. Ich sehe, dein Kopf ist ja noch nicht einmal ansatzweise rot und du schnaufst zwar ein bisschen und es ist sicher anstrengend, aber du bist jetzt nicht am Limit. Also ich finde so ganz klassisch Laufvereine super, wo ich wen habe, der mich unterstützt und mir ein paar Sachen lernen kann.
Andere
und auch die Gruppe natürlich, genau, Gruppendynamik.
Andere Ziele. Genau. Was wir unbedingt noch besprechen müssen, ist die mentale Komponente von Sport. Also das eine ist die Longevity, ich werde gesund alt, ich habe mein Gewicht unter Kontrolle. Was tut Laufen oder andere Sportarten mit dem Hirn?
Einerseits hormonell und neurophysiologisch passieren da einige Dinge. Es kann tatsächlich auch gewisse Gehirnstrukturen ein bisschen beeinflussen, positiv. Das heißt, wir haben rein physiologisch passieren Dinge in unserem Kopf, aber auch psychologisch. Ich meine, das eine hängt ja sehr miteinander zusammen. Also, dass ich, wenn ich jetzt dann wirklich, ich fange an mit dem Laufen und am Anfang merke ich, boah, es geht noch gar nichts. Aber dann merke ich, ich ziehe das jetzt durch, das Training. Und nach 10 Wochen merke ich, cool, ich kann jetzt an 10, 15 Minuten durchlaufen. Und da spüre ich Selbstwirksamkeit. Ich habe was gemacht. Natürlich, du hast vielleicht meinen Trainingsplan oder einen Trainer gehabt, die geben zwar Tipps von außen, aber selbst hat man das hier gemacht. Man war selbst wirksam. Und das ist sehr gut für unser Selbstwertgefühl, sehr gut für unser Selbstvertrauen, dass ich meinen Körper auch spüren lerne, dass ich merke, was kann mein Körper eigentlich, die Grenzen pushen, mich mal gut fühlen nach dem Training, falls mal Glückshormone, die werden nicht immer, glaube ich, ausgeschüttet, oder man merkt sie selber, aber dass ich einfach merke, wie ich mich fühlen kann. Also das Körpergefühl, das auch spüren lernen.
Gibt oft Menschen, die sagen, du bist jetzt ein ganz anderer Mensch, seit du das und das machst, seit du regelmäßig laufen gehst. Also klar hat das dann oft auch mit oft einer physischen Veränderung zu tun, dass halt Menschen wirklich ein bisschen Gewicht verlieren. Das muss ja nicht immer das Sixpack sein, aber das macht natürlich auch Freude, glaube ich, wenn man es hat. Kann mich nicht mehr erinnern, aber hast du eins? Willst du eins?
Nein. Also ich hätte schon gerne einen starken Rumpf. Also ich hätte gern Muskeln an meinem Rumpf. Und ich habe ganz, ganz kleine, habe ich. Aber sie müssen nicht sichtbar sein. Also gerade als Frau ist es wieder, nur weil auf Instagram wer einen super niedrigen Körperfettanteil hat und vielleicht auch die geilste Genetik ever, dass du so ein Teil hier hast und das Körperfett eher dort sein soll, was als Schönheitsideal gilt. Auf was wollte ich jetzt hinaus? Das ist jetzt nicht, trifft jetzt nicht auf alle zu. Und zu wenig Körperfett, gerade für eine Frau, ist sehr schlecht. Also das bringt wieder unsere Hormone durcheinander. Im schlimmeren Fall verliere ich meine Periode. Keiner mag die Periode. Sie ist aber trotzdem wichtig für uns. Und deswegen ist das jetzt keine Vorbildfunktion, wenn ich sage, ich möchte super, super schlank sein. Und dann aber habe ich eigentlich keine Periode mehr.
Die Genetik hast du angesprochen, das ist natürlich wirklich gerade beim Muskelaufbau. Es gibt einfach Menschen, die sind programmiert auf Muskel kriegen und andere können handeln, schwingen und es tut sich gar nichts. Frustrierend, aber wahr.
Jein. Also man kann schon auch Muskeln aufbauen, aber es gibt natürlich Menschen, die sind eher der Schnelligkeitstyp und es gibt Menschen, die sind eher der Ausdauertyp. Also das schon. Das heißt jetzt aber nicht, dass der jetzt ein eher Ausdauertyp ist, jetzt gar keine Muskeln aufbauen kann. Also wenn der jetzt wirklich gescheit anfängt zu trainieren, wird der auch Muskeln aufbauen, natürlich. Aber der wird vielleicht nie auf 100 Meter so schnell sprinten, wie der Schnelligkeitstalent hat, weil der einfach für das eher gebaut und strukturiert ist.
Wie finde ich denn eigentlich meine Sportart? Meine richtige? Und Gibt es einen Mix von Sportarten, die du empfiehlst?
Viel ausprobieren. Also nur weil wir über das Laufen reden, heißt es nicht, dass jetzt wer jeder laufen gehen muss. Es ist einfach nur so niederschwellig und einfach. Aber wenn ich jetzt an Kitesurfen gehen möchte, weil ich irgendwo in der Nähe wohne, wo es das gibt, kann ich das natürlich machen. Na, aber Tennis, Klettern, also es gibt viele super Sportarten. Eh sowas wie Klettern. Ich kann nicht klettern, aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr tolle, faszinierende Sportart. Gerade für die Rückenmuskulatur, auch Schnelligkeit, Kraft. Es ist auch anstrengend, wirklich anstrengend. Also es gibt wirklich ganz viele tolle Sportarten. Da kann man einfach mal googeln, was es für Vereine gibt in dem Ort oder in der Stadt, wo man wohnt und einfach nach Lust und Laune mal ausprobieren.
Ein bisschen ein Mix aus wahrscheinlich Ausdauersportarten, ein bisschen Kraft, ein bisschen Action.
Jetzt sind wir wieder in unserem Ideal. Also natürlich, die WHO empfiehlt natürlich eine Mischung aus Ausdauersport und auch Krafttraining. Also Krafttraining wissen wir auch, hat auch sehr viele gesundheitliche Vorteile, die Ausdauersport auch hat, aber Krafttraining, dadurch können wir natürlich auch Muskeln aufbauen. Gerade für Frauen wieder wichtig, für Frauen vor allem in der Menopause ganz, ganz wichtig zur Osteoporose-Vorbeugung, weil da ist jetzt rein Gehen oder Pilates, Yoga nicht genug. Da braucht man wirklich eine gewisse Last auf unseren Knochen und die erreiche ich durch schweres Krafttraining. Und das ist dann super für unsere Knochen und das super Osteoporose-Prophylaxe. Also Krafttraining ist super. Wir reden übers Laufen, aber es gibt ganz viele tolle Sportarten und natürlich wäre ideal aus Ausdauer, mit Grundlagenausdauer und High-Intensity-Training und Krafttraining auch noch dazu. Aber Menschen sind beschäftigt in ihrem Leben. Man sollte wirklich das machen, was man wirklich schafft zu machen.
Und das Schöne ist, wenn man Sport gemacht hat, kann man sich dann belohnen mit gesundem Zucker oder sinnlosem Zucker, wie am Schokoriegel. Und vielleicht auch, ja, du setzt zu einem Aber an, sag ruhig.
Ich sag kein Aber. Du kannst schon einmal einen Schokoriegel essen. Weil ich bin auch kein Fan von Verboten. Das macht ja nichts.
Ein Weizenbier, alkoholfrei sogar.
Alkoholfrei ist okay, aber ich bin kein Befürworter von Alkohol.
Gar nicht.
Also wenn man mal möchte, natürlich trinke ich auch mal ein Glasl, wenn ich irgendwo im Urlaub sitze. Das ist okay. Aber ich finde jetzt nicht, dass Alkohol, ich finde in unserer Gesellschaft wird es viel zu sehr akzeptiert und toleriert. Das finde ich nicht gut.
Ein alkoholfreies Weizenbier und das ist ja tatsächlich, gerade zum Beispiel nach dem Laufen, dieses ein wirklich isotonischer Durstlöscher. Sagt zumindest, sagen die Hersteller von alkoholfreiem Weizenbier. Ich tue es wieder weg, aber was sagst du?
Jein, also besser ist, also na.
Na?
Na, muss ich nicht trinken. Also,
was trinkt man nach dem Laufen, nach dem Sport?
Nach dem Laufen kommt drauf an, wie viel und wie weit ich gelaufen bin, wie heiß es war, wenn ich geschwitzt habe. Da brauche ich auch kein krasses Elektrolyt-Supplement, sondern zum Beispiel einen Apfelsaft, 2 zu 1 Apfelsaft zum Beispiel ist super, weil ich da ein bisschen meinen Zucker drinnen habe. Aber nicht pur, sondern verdünnt. Jetzt habe ich vergessen, ob es 1 zu 2 oder 1 zu 3 war. Und da kann ich ganz ein bisschen Salz reintun. Nicht so, dass es jetzt schmeckt, sondern ganz ein bisschen. Und das reicht schon für die Elektrolyte. Da brauche ich jetzt kein krasses Nahrungsergänzungsmittel, wo oben steht Elektrolyte. Und da habe ich auch schon super meinen Durst gelöscht und was gemacht für meinen Körper.
Sehr gut.
Also ein bisschen Zucker, weil so ein Fruchtsaft ist sehr viel Zucker natürlich. Nach dem Sport, zumindest wenn es eine längere Trainingseinheit oder eine harte, intensive Trainingseinheit war, vollkommen okay.
Frühjahr ist so Laufzeit, Frühjahr, Frühsommer. Wir haben in den nächsten Tagen zum Beispiel Grenzlandlaufcup, Helmondsöder Planetenlauf, Steirer Grenz-Sonnwendlauf, Traunsee-Halbmarathon, Linzer Frauenlauf. Erstens toi 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 und alles Gute, die laufen gehen. Der Top-Tipp schlechthin von der Expertin, wenn man so eine längere Laufstrecke hat, wenn man vielleicht jetzt nicht so oft so diese großen Läufe macht, die Wettkämpfe. Was ist das Wichtigste bei sowas?
Nichts Verrücktes Neues ausprobieren. Also jetzt das Training ist fürs Training da und im Training probiere ich alles aus. Im Training probiere ich aus, welche Schuhe passen, was vertrage ich während einer langen Laufeinheit eben zu essen. Schaffe ich eine Dattel zu kauen. Ich mag das zum Beispiel gar nicht. Ich schieße mal Gel rein oder so oder einen Zuckersaft oder irgendwas.
Flohsamenschalen.
Aber das probiere ich im Training aus. Und der Wettkampf ist dann der Wettkampf und da sollte das schon sitzen, dass ich dann weiß, was ich dann vorhab. und vorher einfach auch ein bisschen ausruhen. Also ich muss natürlich einen Tag, zwei Tage vorm Training, bringt es mir natürlich jetzt auch nichts mehr zu glauben, jetzt muss ich nochmal hardcore trainieren, sondern ein bisschen erholen vorher und dann einfach genießen.
Laufen oder andere Sportarten. Wie kann ich, und wir sind, wie gesagt, gerade bei der Jahreshalbzeit, was muss ich grundsätzlich ändern in meinem Leben und wie gehe ich es an, damit ich relativ schnell ein gesünderes Leben führe?
Was ist die eine Sache, die man am einfachsten verändern kann? Also Gesundheit besteht ja aus mehreren. Schau, jetzt bin ich schon wieder mit meinem langweiligen Gelaber. Es besteht aus mehreren Faktoren, mehrere Bausteine.
Ja, ich will immer so schnelle Bauernregeln hören, aber das geht halt nein, so wahrscheinlich nicht.
Ne? Du hast die falsche Gästin.
Ich glaube, es ist ja, aber die Dinge sind ja komplexer.
Genau. Und natürlich ist Bewegung super, aber wenn ich gerade keine Zeit habe, vielleicht schaffe ich es dann, früher ins Bett zu gehen. Weil manche schlafen ja auch sehr wenig oder scrollen noch durch Social Media vom Schlafen gehen. Was kann ich für mich selbst am leichtesten verändern? Ist es jetzt gerade die Ernährung, dass ich mir vielleicht ein bisschen was vorkoche, dass ich ein bisschen mehr Gemüse hinzufüge zur Ernährung? Ist das gerade das Leichteste für mich? Oder ist es leichter für mich, ich sage, na, eigentlich habe ich so eine lange Mittagspause, da könnte ich 30 Minuten kurz laufen gehen. Was passt gerade in mein Leben am einfachsten? Was ist die geringste Schwelle? Der einfachste Baustein oder der einfachste Dominostein, der dann die anderen irgendwie so anstoßen kann und ins Rollen bringen kann.
Was müssen wir im nächsten halben Jahr öfter tun?
Uns bewegen.
Was müssen wir seltener tun?
Bier trinken.
Was darf man gar nicht tun?
Zu sehr über andere schimpfen.
Ist schlecht.
Ja? Tut uns nicht gut, glaube ich.
Okay.
Na, keine Ahnung.
Ich bin motiviert. Also ich habe erstens, was mich sehr überrascht hat, dass du sagst, dass 150 Minuten in der Woche reichen sozusagen, dass man einen gesünderen Lifestyle hat und dass es auch egal ist, ob man die jetzt am Stück macht oder jeden Tag ein paar Minuten.
Deswegen ist es so wichtig, überhaupt anzufangen. Wenn ich schon gut bin, wenn ich schon einen Halbmarathon laufen kann, dann macht es zwar für mein Ego einen Unterschied, wenn ich dann noch schneller laufen kann, aber den größten Health-Benefit habe ich, wenn ich überhaupt von 0 auf 150 Minuten komme. Da weiß ich, da ist wirklich ein signifikanter Gesundheitsunterschied. Wenn ich dann noch mehr mache, cool, dann schaue ich halt noch trainierter aus, noch stärker. Kann ich machen, aber das ist nicht das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist wirklich, von 0 überhaupt mal anzufangen.
Okay, seid ihr dabei?
Ja.
Das wäre doch. Wir könnten, also wir machen jetzt Sommerpause. Im September geht es weiter mit Knoll vermittelt, der Podcast bei Spar. Wer schafft es wirklich jetzt ab sofort zumindest diese 150 Minuten Sport zu machen, der das vielleicht noch nicht so geschafft hat? Wer, wenn nicht? Nein, wir probieren es, oder?
Auf alle Fälle. Und man kann es auch schaffen. Langsam anfangen. Es müssen ja nicht sofort die 150 Minuten sein, sondern wir starten mal mit 30 Minuten. Muss nicht sofort durchlaufen, sondern auch Gehpausen dazwischen. Und dann Step by Step, sonst kriege ich Knieprobleme, Step by Step dann steigern, bis ich meine 150 Minuten schaffe.
Wann ist dein nächster Lauf und gehst laufen? Jetzt gehst du mal schlafen nach dem Nachtdienst?
Jetzt gehe ich schlafen, dann reisen wir morgen nach Norwegen und dann geht der Sport wieder los.
Da ist viel Gegend, da kann man viel laufen.
Ja, und wandern und schauen und am Meer sein, ja.
Ärztin, Sportwissenschaftlerin, Diätologin, Chefin, Clara Fuchs, vielen Dank und schönen Urlaub.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Und euch danke fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sind auf allen Plattformen, mit Bild, ohne Bild, bewegt Bild. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Herbst dann hören bei den neuen Folgen von Knoll vermittelt, dem Podcast bei Spar. Bis dahin, langsam essen, gut kauen, wiederschauen.